Schule ist die schön, dachte ich mir dabei. Autofahren ist viel besser. Die Fahrer sind so frei wie ein Vogel so frei. Und ich nannte sie Kilometerfresser.
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 Sag ich, wir haben eine richtig volle Folge vor uns.
Ja, Mann, das wird ein bisschen lange dauern heute. Also fahrt schon mal rechts ran oder schmeißt die Dusche noch länger an, keine Ahnung. Oder
gewöhnt euch schon mal dran, dass ihr die nächsten 3 Tage die Kilometerfresser auf dem Weg zur Arbeit hören könnt, weil wir haben echt vieles vor heute.
Ja, genau. Also, wir reden über folgende Themen. Ionity. Ionity hat jetzt eine Zusammenarbeit unter anderem mit Losteria und es gibt da halt kein Alleinstellungsmerkmal mehr für Ionity, denn bei Ionity muss man in Zukunft eventuell seine Ladeleistung jetzt auch teilen.
Außerdem reden wir über den neuen Renault 5 Turbo 3e, ein Auto, was man wahrscheinlich relativ selten sehen wird, auch wenn der nicht aussieht wie ein Serienauto.
Genau, und dank neuer Ladetechnologien und dank den Elektroautos, die schon auf dem Markt sind, kommt es oder kann es auf manchen deutschen Ladeplätzen zu 2-Klassengesellschaften kommen beim Thema Laden und das wollen wir natürlich verhindern. Sowas mögen wir überhaupt nicht und darüber quatschen wir auch noch ein bisschen.
Wer das nicht verhindern will, ist BYD, denn die legen einen 1000 Kilowatt Ladepeak hin und schießen gegen alle und wenn das nach Deutschland kommt, wird es spannend an den Ladesäulen.
Dann reden wir natürlich noch, wenn wir schon BYD gesagt haben, über den BYD Atto 2, den ich im City-Spezialtest mal euch vorstellen werde bald und der mich preis-leistungstechnisch mega überzeugt hat.
Und um denen entgegenzuwirken, gibt es natürlich auch eine deutsche Neuvorstellung der Woche. Das ist der Mercedes CLA, wurde ja pompös angekündigt und wir quatschen drüber, was wir technisch davon halten.
Und zum Schluss noch kurzer Schwenk zu Toyota. Toyota wacht auf, so hat's Jonas notiert und ich find's mega. Ich find's schön, dass Toyota endlich mal wirklich aufwacht und mal mitmischen möchte, denn Toyota, nichts ist unmöglich, Toyota. Unbezahlte Werbung.
Sehr gut.
So, perfekt, Bruder.
Alrighty, Tarek, womit starten wir?
Okay. Ah, lass uns mal direkt mit dem Mercedes starten.
Nicht, was ist vor der Tür.
Was?
Nicht, was ist vor der Tür.
Ah ja, was ist vor der Tür? Bruder, bei mir steht vor der Tür momentan ein Volkswagen ID. Buzz GTX. Ja, in Kurzformat. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Was steht
wirklich
bei dir vor der Tür?
Der sah auch wirklich gut aus. Können wir ja ein bisschen plaudern. Ja. Der Tarek hat mich ja mit dem Bus besucht. Der war am Wochenende hier da. Du warst in Salzburg auf einer Veranstaltung und hast dann auf dem Rückweg...
Nee, in Berchtesgaden.
In Berchtesgaden, Entschuldigung. Und hast dann auf dem Rückweg die A8 genommen, statt über Nürnberg irgendwie zu fahren, um bei uns kurz eine Runde mit mir und dem Kleinen spazieren zu gehen.
Schön war's. Genau, und das war die schönste Entscheidung des Tages, das Highlight des Tages, den Kleinen in den Arm zu halten. Oh, ich liebe ihn, echt. Ey. Aber der hat sich gefreut, Onkel Tarek zu sehen, oder?
Boah, der hat sich gefreut ohne Ende. Sache hat danach noch dreimal gesagt, ich habe den also lang nicht mehr so krass sich über jemanden neuen freuen sehen. Also es ist ja oft so, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie 2 Tage unterwegs bin und zurückkomme, dann freut er sich auch wie blöd. Dann ist er begeistert ohne Ende. Aber dieses auf jemand Neuen, also das war wirklich krass. Der hat gestrahlt, das war der Wahnsinn.
Ja, total süß, echt. Aber bei dir, ich habe ja gesehen, wo ich bei dir war, da steht ja eine Autogalerie, Bruder. Wie eine Autogalerie.
Ist nicht weniger geworden. Wir haben gestern noch ein neues Auto gekriegt.
Oh Gott, nein, jetzt kommt's.
Ich habe ja gesagt, ich mache im März weniger und jetzt habe ich hier die Tür voll oder den Hof voll vor der Tür so rum und habe eigentlich nur zu tun und habe ein neues Format, da quatsche ich gleich mit dir drüber, was ich da deswegen mir gedacht habe. Aber gestern kam noch ein VW ID.3 Pure. Da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut. Ich habe den wirklich bestimmt seit über einem Jahr mittlerweile angefragt und die Kollegen von Volkswagen genervt, wann die endlich dieses Auto haben. Und jetzt haben die anscheinend einen im Pressepool und den habe ich jetzt gerade da. Da freue ich mich sehr
und
drauf.
Und den kriege ich nächsten Monat auch.
Ah, dann ist es der wird dann einmal durchgereicht. Es hieß schon, derjenige, der den mir überbracht hat, der war von Volkswagen selbst, der hat auch gesagt, der hat schon über 10.000 Kilometer drauf, einfach weil es halt nur den einen gibt. Also anscheinend ist er echt gefragt. Aber da freue ich mich schon sehr. Und passend dazu kommt heute noch ein Kia EV3 auch in der Grundvariante. Und da kannst du dich drauf schon mal freuen, da kommt auf jeden Fall ein Vergleich. Weil die passen so gut zusammen. Super. Dann steht weiterhin bei uns vor der Tür der Ford Explorer, der Skoda Elroq und auch noch der BMW i4 X340.
Welchen Kia hast du denn? Der mit dem kleinen Akku oder mit dem großen?
Genau, der mit dem kleinen Akku. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir auch die kleine Ausstattung kriegen, aber Es wird auf jeden Fall Richtung Grundausstattung gehen. Das war so meine Idee, wollte ich zum EV3 unbedingt haben. Weil wir ja jetzt auch durch Sarahs Onkel theoretisch jederzeit einen normalen EV3 mit GT-Line und Vollausstattung zugreifbar halten. Und deswegen wollte ich die Basis testen.
Da würde ich an deiner Stelle unbedingt einen Vergleich machen mit dem EV3 und dem L-Rock. Weil du hast ja den 80er L-Rock oder 85er.
Ja, aber das ist halt das Problem. Der L-Rock ist halt der 85er und der Kia ist dann die Basis. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen hätte
Von Sarahs Opa meine ich.
Ach so, so meinst du. Ja, das wäre eine Idee noch gewesen. Aber der L-Rock geht nächste Woche schon weg und bis dahin werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Und deswegen werde ich jetzt den Kia mit dem ID3 vergleichen, weil ich auch glaube, dass die auch ganz gut zusammenlaufen, so von der Kaufentscheidung her.
Ja, definitiv. Genau. Ja.
Also das ist so die Idee.
Wobei der Kia geht ja bei 36 los und den ID3 kriegst du schon ab 30. Allerdings
genau, aber
ein bisschen
nur mit Rabatten. Weniger, ne? Wenn du die Rabatte wegnimmst, also bei Kia kriegst du beim Händler auch Rabatte. Also das musst du ja immer sehen. Ich glaube, wenn du jetzt die reinen Listenpreise nimmst, bist du irgendwie 2000 Euro auseinander, das ist okay. Aber wo ich überrascht war, ist der Explorer. Ich habe es dir gesagt, als du hier warst. Wir haben den Ford Explorer jetzt dastehen und den Skoda Elroq und ich hätte nie gedacht, dass die eine Fahrzeuggröße sind. Ich hätte gedacht, dass der Explorer eher so ID4 basiert und jetzt auf einmal ist der aber, ich habe nachgeguckt von den Maßen, Kofferraummaße ist identisch, Länge des Autos ist identisch, also der ist wie der Elroq. Und beim Elroq haben wir uns ja gefreut, wie blöd, dass der jetzt endlich da ist, haben gesagt, das wird das Elektroauto dieses Jahr, weil der ein bisschen kompakter ist, ein bisschen bezahlbarer. Und dann schaust du beim Explorer in die Preisliste und dann, egal wie ich den vergleiche, der ist immer 3000 Euro teurer als der Skoda. Und das ist schon krass, dafür, dass es identisch ist.
Ja, die Frage ist, was du beim Händler dafür noch an Rabatten bekommst, ja, weil bei Skoda bekommst du so gut wie keine Rabatte, weil der ja gut läuft, die Nachfrage ist groß.
Aber Ford hat auf der Webseite schon einen Rabatt eingepreist, da weiß ich nicht. Der einzige Vorteil bei Ford ist, du kriegst den neuen 79 Kilowattstunden Akku in der größten Ausstattungsvariante im Allrad. Das gibt es aber nur bei Ford, das hat dann weder der Skoda noch der ID4 noch irgendein anderer. Also dieser ID3 GTX oder ID7 Akku, den kriegst du dann dort auf einmal.
Okay. Aber ich muss bitte noch was dazu sagen, Thema Ford Explorer. Das Auto ist mega unterschätzt. Das ist ein tolles Auto. Ich weiß nicht, ob du schon eine Runde mit dem gedreht hast. Ja, ich als Kölner muss das sagen, Junge.
Ich weiß.
Ich bin schon seit meiner ersten Fahrt damit super begeistert vom Fahrwerk, von der Software sowieso, kennen wir ja sowieso von Volkswagen, MEB-Plattform, aber trotzdem anders gemacht, teilweise sogar besser gemacht als der ID4. Der hatte mir definitiv mehr gefallen als der ID4 vom Fahrverhalten her. Ich fand das Fahrwerk etwas knackiger, ohne jetzt unkomfortabel zu sein. Und ich finde, viele denken, er ist riesig, aber ist er nicht, so wie du eben gesagt hast.
Gar nicht. Und er ist in allen Punkten besser als sonstige Ford-Modelle. Also der hat halt dadurch, dass er halt auf Volkswagen basiert, eine deutlich bessere Software. Der hat diese ganzen Interieur-Features.
Ladezeit.
Der hat dieses coole slidebare Display. Der hat eine vernünftige, wirklich gute Routenplanung dadurch. Einige Sachen, wo der kriegt den Travel Assist von Volkswagen mit Spurwechselassistent. Also wirklich, du hast viele Sachen, wo der extrem davon profitiert. Das ist echt cool. Also da bin ich sehr gespannt auf den direkten Vergleich, wenn man die dann nochmal so hinstellt, weil das ja auch einfach so technisch halt ganz cool ist. Die Leute können sich ja wirklich entscheiden, was sagt ihnen eher zu, auch optisch und vom Design.
Genau.
Und dann ist das Auto an sich das Gleiche. Und das ist dann schon ganz spannend.
Genau. Das ist wie gesagt wieder, also das ist Selektieren auf ganz hohem Niveau. Da geht es nur um persönliche Geschmäcker. Ne? Wenn du jetzt einen L-Rock willst oder einen Explorer willst.
Und wenn man sich ein bisschen länger damit befasst, vielleicht auch das Thema Ausstattungen. Aber nicht, weil es manche Ausstattungen beim einen nicht gibt. Ich glaube, beim L-Rock gibt es aktuell, glaube ich, noch kein Glasdach. Das ist jetzt beim Explorer zum Beispiel schon da. Aber die haben beide so eine Ausstattungsphilosophie halt über Pakete. Und ich habe mal geguckt, beim L-Rock gibt es mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Ausstattungspakete, die du nehmen kannst. Und die bauen dann so aufeinander auf. Da hast du so Smart, Clever, Max, gefühlt noch Ultimate und High-End. Also wirklich, du hast so 5, 6 Pakete, wo du teilweise dann irgendwie 7.000, 8.000 Euro Aufpreis zahlst, wenn du das größte Paket nimmst. Und du kannst halt gewisse Ausstattungsfunktionen gar nicht anders bekommen. Bei Ford ist die Grundausstattung schon relativ hoch. Also der hat zum Beispiel elektrische Sitze schon von Grund auf drin. Und dann hast du nur noch ein Premium-Paket, wo dann noch 1, 2 Features dazukommen. Und dann kannst du noch zum Beispiel optional das Glasdach hinzunehmen. Und was ich ironisch finde, bei beiden ist die Wärmepumpe extra. Also bei beiden ist die nicht serienmäßig. Und die ist auch teurer geworden. Die war doch jetzt die ganze Zeit irgendwie so bei 950 Euro. Jetzt ist die wieder bei über 1000. 1050, 1080, irgendwie so. Also haben sie einfach nochmal 100 Euro auf die Wärmepumpe aufgeschlagen. Fand ich jetzt so ein bisschen schwierig.
Okay.
Aber Tarek, gut. Ist der ID.Buzz jetzt das Einzige oder ist noch was geplant die Tage? Was kommt noch? Erzähl mal, plauder mal ein bisschen.
Nee, Pressefahrzeugtechnisch Kann ich hier ganz kurz mal, ich muss mal selber reingucken, was kriege ich denn bald noch?
Also, unser Video gestoppt, ich kann sein Gesicht, sein ungläubiges Gesicht jetzt nicht mehr sehen, während er selber seinen Terminkalender durchgeht.
Also, ich werde einiges fahren, ich habe auch einige, also ich werde jetzt bald zum Beispiel den Nissan Nismo, Ariya Nissan Nismo auf die Ho 8 jagen, dann Smart Hashtag 5 wird präsentiert in der Serienversion jetzt am Wochenende. Und dann kommt Ford, aber pressefahrzeugtechnisch bekomme ich erst im April wieder. Weil im April bekomme ich dann den Audi S6 Avant, da freue ich mich mega drauf. Und dann kriege ich einen Porsche 4S Sport Turismo, das wird super interessant, weil ich da einen Vergleich mit einem gebrauchten Porsche machen werde. Von einem lieben Abonnenten, beziehungsweise von zwei Abonnenten. Ich werde zwei gebrauchte Porsche da haben.
Das wird einmal richtig cool.
Genau, also alle drei in 4S, einmal ganz nagelneuen, den aktuellen, einmal als Sporttourismo gebraucht und einmal als Limousine gebraucht. Und dann gucken wir mal, dann gibt's auch wieder Besitzererfahrung und so weiter. Also Renault 5 kriege ich auch noch als Pressefahrzeug im April, aber wie gesagt, momentan nur der ID.Buzz.
Ja, ich freue mich schon aufs Thumbnail mit drei Porsche drauf, Herrick.
Ja, ich frage mich selber, wie ich das machen soll. Wie ich alles auf ein Bild bekomme.
Du kannst so, Bruder, ich muss jetzt. Einen von vorn, einen von hinten, einen seitlich, irgendwie so.
Ja, also es ist vieles geplant. Ich habe noch vier Videos, die ich noch schneiden muss. Zwei davon werde ich heute noch schneiden. Also, aber pressefahrzeugtechnisch erst im April wieder. Jetzt ist mein Telefon runtergeflogen.
Auf einmal klack ging es runter. Ja, bei mir, der R5 kommt bei mir auch im Mai und direkt danach dann der Alpine. Weil ich da jetzt nicht zur Fahrveranstaltung konnte und dann hieß es, ja, dann können wir den direkt danach einplanen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und da können da können wir eigentlich auch gleich perfekt überleiten zum Renault 5, oder? Davor vielleicht eine Sache, vielleicht noch ganz kurz wollte ich dir erzählen. Ich habe gestern Abend ein neues Format getestet, neues Videoformat. Und zwar mache ich jetzt den Nachttest. Das heißt, ich nehme jetzt einzelne Autos und teste die wirklich nur bei Nacht. Also ich fange das Video bei Nacht an und höre auch damit auf. Hab den Vorteil, die Autobahn ist frei. Ich kann quasi wirklich Verbrauchswerte mit dauerhaft der einen Geschwindigkeit machen. Ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwie Stop and Go habe. Bei uns sind ganz viele Autobahnen begrenzt bis 20 Uhr auf 100 oder 120 km/h. All das fällt weg. Das heißt, ich konnte jetzt wirklich 100 Kilometer konstant mit dem i4 gestern 130 fahren. Und ich zeige dann viel Licht außen, Licht innen und wie wirkt das Auto. Finde ich ganz spannend, fand ich jetzt für mich ganz cool. Macht es mir möglich, tagsüber auf den Kleinen aufzupassen und abends so ein Format umzusetzen. Aber je mehr ich das gedreht habe gestern, desto cooler fand ich die Idee. Bin sehr gespannt, wie es bei den Leuten ankommt. Das wollte ich dir noch erzählen, dass das also neue Format.
Ich habe ja auch diese speziellen Nachttests immer gemacht vor 2 Jahren und letztes Jahr habe dann irgendwann damit aufgehört, weil das Interesse dann nicht mehr so groß war. Aber du verbindest das ja jetzt komplett mit dem ganzen Test noch mit also da drin, nicht, mit Reichweitenverbrauch, Laden und so weiter.
Es ist nicht nur das Nachtthema, sondern es ist tatsächlich einfach ein normaler Test von mir, nur halt bei Nacht und hat dadurch noch die ganzen Komponenten drin, die halt bei Nacht sind.
Aber dir ist gut, du hast so viele Landstraßen da, bis du auf die Autobahn kommst, da kannst du echt schön immer Matrixlicht testen und dies und das. Ne?
Das ist halt, das ist halt bei dir in der Stadt ein bisschen bescheidener, wenn du da erstmal durch ewig lange Strecken hell beleuchtet fährst. Das macht aber bei mir, du hast ja gesehen, 2 Minuten und ich bin auf einer offenen Landstraße. Und dann in 10
Wir sind mit Jonas eine Stunde spazieren gegangen mit dem Kleinen und nach ungefähr 40 Minuten war ich froh, dass ich einen anderen Menschen gesehen habe im Dorf.
die erste Person,
das war die Mama von Sarah.
Die erste Person, die Tarek gesehen hat im Dorf, war Sarahs Mama. Und danach meinte er so, ey, es ist wie Doomsday hier.
28 days later, habe ich ja gesagt. Ich weiß nicht, ey, als Kölner Junge, ne, der in Köln geboren und aufgewachsen ist, wenn ich da hinziehen würde, das wäre für mich erstmal so ein Schock.
Ich glaub's dir.
Ich weiß nicht. So, Bruder, so, Renault 5
ich
Turbo
sagen,
3
nachdem ich mir selber die Überleitung kaputt gehauen habe, lass uns doch kurz über den Renault 5 reden.
Ist ja nicht schlimm, wir dürfen das. Hör mal, Jonas, das ist unser Programm. Wir über alles quatschen.
Jetzt, wir haben uns doch jetzt hier eingegroovt in coole Überleitungen und freuen uns doch und dann schieße ich mir da selber rein.
Ist doch egal. Also über 500 PS, Zerren an der Hinterachse. Was sagst du? Erstmal zu der Optik. Mir geht's immer erst um die Optik, Bruder.
Also vielleicht ganz zu Beginn, es wurde der R5 Turbo 3e vorgestellt, für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist quasi die Hommage an den damaligen R5 Turbo, ein mittlerweile sehr begehrtes Sammlerstück, was überhaupt nichts mit dem R5 zu tun hatte. Und ich glaube, Mittelmotor und wahnsinnig viel Leistung, oder für damalige Zeiten immer im Verhältnis zu sehen, aber sah halt wirklich mit Breitbau und so nicht aus, als wäre es ein normaler R5. Und genau das macht Renault jetzt auch wieder mit dem neuen.
Und ich finde, der sieht richtig knaller aus. Davon soll es ja 1890 Stück nur gebaut werden. Das wird ein Sammlerstück. Und irgendwo in Dubai werden 100 Stück landen. Irgendwo in China werden welche landen. Vielleicht in der Schickerie in München so zwei Stück 1000, in der Garage.
1980 Stück, ne? Das ist die Limitierung. Weil der erste,
1980, genau. Ich habe 1890 Zahlen
weil
drin
gehabt. Weil der erste irgendwie 1980 rauskam und deswegen haben sie sich gesagt, limitiert
sind. Das macht Sinn, aber ich finde, ich hätte gerne eine. Du nicht?
Ja, hast du die Preise gesehen? Der startet irgendwie bei 150.000 Euro und mit Individualisierung und Ausstattung kommst du auf über 200.000 Euro. Da bin ich dann doch keine. Aber,
nee, dann nehme ich auch keinen. Also dafür... Also wenn ich jetzt Millionär wäre, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung,
aber ganz ehrlich, nimmst du dann nicht lieber, kaufst du dir dann nicht lieber ein altes Auto? Also ich meine klar, wenn du jetzt eine Sammlung hast, so Gear-Collector-mäßig, ne, du hast so 30 Autos rumstehen, ob dann das ein oder andere noch dazukommt, ist ja egal. Aber wenn du jetzt so sagst, du hast vielleicht zwei Autos, die du zum Sammeln hast, dann ist ja keins, also nicht eins davon der R5. Nein. Es sei denn, du hattest vielleicht in der Jugend mal den normalen R5 und dann ist es so das Auto. Aber also technisch Daten brutal. Ich glaube, über 4000 Newtonmeter Drehmoment, Radnabenmotoren erstmalig in Serie.
Radnabenmotor, genau.
540 PS.
Ich glaub, was 800 Volt Ladetechnik.
Und wie groß ist der Akku? Da bin ich mir, ich glaube, 70 Kilowattstunden oder so.
Das habe ich jetzt nicht hier. Moment. Nee, sehe ich jetzt nicht. So auf die Schnelle.
Also laut...
Systemleistung 400 kW, Drehmoment 4800 Newtonmeter. Ah ja, hier 70 Kilowattstunden, ja, Lithium-Ionen-Batterie.
Ja.
Und Gewicht 1,45 Tonnen.
Das ist halt crazy. Also überleg mal für die Technik, die da drin ist. Aber klar, Carbon-Monocoque-Design. Und was ich noch spannender finde, Höchstgeschwindigkeit 270
km/h. Aber Jonas, es geht nicht darum, um das Auto zu verkaufen. Hier geht es Renault in erster Linie darum, ums Image und zu zeigen, hey, guck mal, was wir können, wenn wir wollen.
Hey, ganz ehrlich, als würden sie das nicht gerade eben schon mit allen Autos zeigen. So, als würden sie nicht eh schon
Jonas,
mit
Jonas, dein Internet hängt, Bruder. Dein Internet hängt, du kommst nur geschnitten rüber. Ich hoffe, du kannst mich hören.
Als würden sie das nicht eh schon mit dem R5 und R4 zeigen, wie gut sie das technisch hinbekommen.
Ja, genau. Genau. Ne? Ich meine, wie gut es ist, würde sich letztendlich nur bei einem Fahrtest und an der Ladesäule zeigen. Ne? Na, man muss natürlich auch eine passende Ladesäule immer dafür finden. Das wird auch später das Problem für diese Hypercars, Hyper-Elektrocars, die dann mit 400 kW laden können und so weiter. Du musst erstmal eine Säule finden, die 400 kW abgeben kann, die nicht von einem zweiten, Hyundai Insta belegt ist oder so. Ne? Und wo du dann die ganze Ladeleistung rüberziehen kannst. Ne? Apropos, lass mich noch ganz kurz reingrätschen. Thema Ionity. Ionity war ja bis jetzt immer der Einzige, der immer damit geprahlt hat, hey, bei uns müsst ihr nicht die Ladeleistung teilen, bei uns bekommt ihr 350 kW pro Fahrzeug. Und jetzt kommt ja Ionity mit den neuen Alpitronic-Säulen und da will ich mal deine Meinung dazu haben. Die haben ja so eine, ich habe gestern ein Reel hochgeladen, als ich von euch losgefahren bin, Richtung Köln, musste ich hier einmal laden und da gab es 10 Ladepunkte von Ionity und das waren Alpitronic-Säulen. Mhm. Und das waren 400 kW Charger, wo du dann pro Stecker maximal 200 kW bekommen kannst. Und jetzt ist ja dann diese, wie nennt man das, Exklusivität vorbei. Du musst ja jetzt bei Ionity deine Ladeleistung teilen, bekommst aber immer noch 200 kW. Wie denkst du darüber?
Ich finde es sehr kritisch und ich habe mich gestern witzigerweise gerade zu dem Thema erst mit meinem Kanalpartner Mango Energy unterhalten, weil ich gesagt habe, warum kriegt es keiner hin, das in der App abzubilden? Also wieso siehst du nicht in der App, hey, das ist eine geteilte Säule oder es ist eine Standardsäule? Weil das ist ja für mich extrem entscheidend. So, ich war letztens mit dem i5 auf einem Langstreckentest unterwegs und da hat mir der i5 vorgeschlagen, eine 150 kW Säule zu fahren. Da habe ich wirklich während der Fahrt alles gemacht, um das nicht zu haben, weil ich keine Lust habe, im Worst Case dann mit 75 kW zu laden. Und dann bist du an einem Ladepark, also Park, wo eine Säule steht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr hoch, dass dort dann noch jemand dazukommt und du auf einmal nur noch die Hälfte hast. Weil selbst wenn du... jetzt Tarek's Handy wieder abgestürzt.
Ich hasse das Teil, Bruder.
Das neue ja, Handy. Schon das zweite Mal heute runtergefallen.
Nein, das ist die Halterung. Oh, das Auto ist zu warm.
Das Problem ist, wenn du, wenn du das nicht angezeigt kriegst, dann kriegst du halt immer nur deutlich weniger. Und das ist dann vielleicht mal bei einer 300 kW-Säule 150 kW. Aber selbst da hast du den Unterschied, wenn du mit einem 800-Volt-Auto kommst, kriegst du ja keine 150, sondern kriegst du auf einmal bei uns im EV9 zum Beispiel statt 200 kW Ladeleistung nur noch 100, weil der auf 400-Volt-Basis halt nur noch 100 kW laden kann. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem, was wir noch nicht irgendwo abgebildet bekommen, dass die Ladesäulen das entweder live zeigen, dass die zeigen, hey, die Säule hat gerade nicht mehr 300 kW, sondern die hat nur noch 150. Genau das betrifft halt jetzt Ionity. Und wir haben in München ist auch ein Ladepark von Ionity. Da sind diese klassischen Säulen, also diese, die man kennt von Ionity, mit diesem Leuchtkranz oben dran. Und dann sind daneben noch ein paar Alpitronic. Und ich habe noch nie einen an den Alpitronic laden sehen. Ich finde die Idee natürlich ganz clever, dass sie sagen, hey, zum einen können sie damit 400 kW ermöglichen und machen nicht den Quatsch, dass du diese 400 kW-Säule exklusiv dann hältst, nur für 400 kW, wie es Mercedes macht.
Aber, die Lastverteilung soll dynamisch erfolgen bei den Säulen. Mir hat bei LinkedIn von Ionity der Florian geschrieben, hat gesagt, die Lastverteilung, dass sie dynamisch geregelt wird. Ich verstehe darunter Folgendes, ich schließe da an, lade mit 270 kW Leistung, da kommt zum Beispiel ein Hyundai Kona, zieht dann 70 kW, so dass meine Leistung nur 70 kW reduziert wird. Also, dass er die 400 immer so gleichmäßig verteilt. Viel wichtiger wäre für mich zum Beispiel, wenn die Säule erkennt, hey, der Hyundai Kona hat abgesteckt und ist weggefahren, so dass ich dann wieder die ganze Leistung bekommen kann, wenn ich kann. Ne? Natürlich sind diese Peak-Zahlen, das ist Meckern auf hohem Niveau, das muss ich ja auch nochmal zeigen. Wie viele Autos können noch über 200 kW? Momentan können über 200 kW laden. Und wie lange halten die diesen Peak? Ne? Du siehst ja bei einigen Autos, die halten den Peak 30 Sekunden und dann geht's wieder bergab. Und es gibt manche, die haben eine super Ladekurve. Da bin ich gespannt, was die Lastverteilung angeht.
Die Frage ist halt, wie dynamisch das ist. Ne? Bisher war das ja so, dass bei diesen, die heißen ja HYC300 und jetzt halt 400 von Alpitronic, der Ladetyp oder Ladesäultyp. Und bisher war das halt so, die hatten halt verschiedene Stacks drin und konnten das halt dann aufteilen. Und da war das, dachte ich, in 50 kW Schritten. Das heißt, du hattest quasi die haben pauschal, wenn zwei Autos dran waren, haben die einfach halbiert. Und ja. wenn du aber jetzt anschließt mit einem Auto und du hast quasi nur 50 kW, dann konnten die das, glaube ich, auch schon. Korrigiert uns da gerne in den Kommentaren. Das Thema ist halt, es liegt ja immer an diesen Stacks. Also du kannst jetzt nicht auf einmal 5 kW Ladeleistung hin und her schieben. Das ist ja immer in Blöcken. Das heißt, du wirst wahrscheinlich so einen Bereich haben, dass du dann so in 50er Schritten das verteilen kannst. Bisher war es ja so, wenn der dich einmal limitiert hat, konnte er auch nicht mehr hochziehen. Das heißt, du hast angesteckt mit 150 kW oder mit 200 kW, blöd gesagt. Du lädst dann, einer kommt neben dich und dann wird halbiert auf 150. Wenn der wieder absteckt, geht deine Ladeleistung nicht wieder hoch. Oder wenn andersrum, du steckst an, hast 200 kW Ladeleistung. Es kommt einer dazu, du fällst auf 150, der andere auch nur 150, dann steckst du ab. Dann geht es aber bei dem anderen nicht wieder hoch. Das heißt, wenn du einmal limitiert wirst, bist du geblieben. Und das war halt total dumm, weil teilweise hat es dazu geführt, dass ich auch manchmal dann wieder abgesteckt habe, wenn der neben mir weggefahren ist, um wieder die volle Ladeleistung zu kriegen. Das nervt dich ja. Du willst der.
Also, das ist nervig. Ich mein,
wir machen das, wir stehen neben dem Auto und gucken und machen und filmen ja meistens, weil es immer irgendwas zu machen gibt an der Ladesäule oder mit Leuten quatschen, man hat ja immer irgendwie was zu tun. Aber als normaler Kunde willst du doch einfach dein Auto stehen lassen und gehen. Also, du hast da keinen Bock.
Und lass uns doch mal hier noch kurz was reinhauen. Ich fahre ja einen EV6 mit 800-Volt-System. Egal, was für ein Auto ich fahre, ich weiß ganz genau, welche Ladeleistung das Auto hat. Und wenn ich irgendwo an einen Ladepark komme, irgendwo, wo es Lader gibt, und ich sehe, da steht eine freie 150 kW-Säule, und wenn ich weiß, dass mein Auto sowieso nicht mehr bekommt, dann stecke ich ihn an der kleinen Säule an. Weißt du, und lasse die großen Säulen erstmal frei für andere Autos, die schneller laden können.
Ich stecke immer an der Säule an, wo ich mit der Hälfte noch meine Ladegeschwindigkeit kriege. Also wie ich es vorhin gesagt hatte, ich gehe immer davon aus, ich halbiere immer schon im Kopf. Weil ich kenne es oft, ich habe oft genug die Situation, du kommst, bist allein im Ladepark und nach 5 Minuten ist das Ding voll. Gibt es einfach die Situationen. Mögen immer welche bei Erzählungen nicht glauben, aber es gibt die Situation, du bist alleine da, zack, 3 Minuten später ist das Ding voll. Und dann hast du das Problem, wenn du dann an die 150 kW-Säule fährst mit einem Auto, was zum Beispiel 100 kW kann, dann hast du natürlich durch die Ladekurve vielleicht, bist du mittlerweile eh gefallen und lädst nur noch mit 75, aber im Idealfall lädt dein Auto ja vielleicht länger, meinetwegen MEB-Fahrzeuge, die können 130 kW laden, so ein ID.3. Der hält ja die 130 dann schon ein bisschen und fällt erst später. Wenn aber 2 Minuten nach deinem Anstecken jemand kommt an eine 150 kW-Säule, steckt an, fällst du von 130 auf 75. Und das verdoppelt halt schnell mal deine Ladedauer.
Es kommt aber immer auf das Szenario an. Wenn du auf Langstrecke bist, bin ich so bei dir, total bei dir.
Ja.
Weil während der Ladung wird mein EV-Stick sowieso warm und ich komme sowieso mit einem warmen Akku an. Aber ich bin ja in Köln so verwöhnt von Lademöglichkeiten während des Einkaufens. Da nehme ich immer den ganz kleinen.
Klar,
weil ich weiß, der Akku ist kalt. Genau, ja. Der kriegt dann sowieso maximal 70 kW, dann kann er da dahin dümpeln die halbe Stunde, weißt du. Oder ich habe keine Ahnung, ich habe ein Opel Astra da, der maximal 100 kann im Peak, aber der dann im Schnitt seine 68 hat oder 69 und dann stecke ich auch beim 150 an, weißt du, was ich meine?
Das ist ja auch eine
Lernkurve. Aber auf Langstrecke bin ich vollkommen bei dir, vollkommen bei dir.
Und das ist ja, genau. jeder kennt ja dann irgendwie nach dem ersten, zweiten Mal laden sein Auto und es wird immer wieder Leute geben, genau, die es nicht kennen. Und ich habe auch manchmal, wo ich mir denke, boah, warum steckt jetzt der Hyundai Kona an der 350 kW-Säule von Ionity und nicht daneben.
Wenn die andere frei ist.
Genau,
der kleinere frei ist.
Aber das, genau, da bin ich auch manchmal auf den ersten Blick verärgert. Dann denke ich so, ganz ehrlich, du weißt nicht, wie die Situation vor 10 Minuten war. Du weißt nicht, war der komplette Ladepark voll und derjenige musste dann quasi an die eine Säule. Und ich finde immer, man ist dann schnell, menschlich, man ist dann richtig schnell verärgert und denkt sich, ah, der, warum macht der das? Aber es ist ja gar nicht so. Vielleicht wollte er gar nicht an die Säule, musste aber, weil vor 5 Minuten alle anderen belegt waren. Aber um zu der Frage zurückzukommen mit den 400 kW-Säulen, ich verstehe es, warum Ionity das macht, weil natürlich, du musst irgendwie eine Möglichkeit schaffen, du musst halt, die Ladepunkte werden jetzt anders. So ein 400 kW Ladepunkt ist jetzt nicht unbedingt teurer als die 350 kW Säule von Ionity, weil Alpitronic mittlerweile ja wirklich gut skaliert, die verkaufen viele Säulen. Das heißt, ob jetzt Ionity eine selbstgebaute 350 kW Säule hinstellt oder die 400er, macht keinen Unterschied. Du hast aber halt mit der Säule auf einmal 2 Ladepunkte und nicht nur einen.
Genau.
Ich finde die Mischung halt wichtig. Ich finde es halt cool, wie es jetzt da in München ist, in Parsdorf. Da hast du halt wirklich die Schnellladesäulen mit 350 kW und ein paar mit 400. Und dann kannst du es halt splitten und dann kann jemand sagen, der, wie du gerade sagst, schnell lädt und ein Auto hat mit über 300 kW, kann der schnell hinfahren und dann halt auch laden. Und wer anders kann halt an die 400er gehen.
Und Jonas, das ist auch platzsparend natürlich, ne? Du hast eine Säule mit 2 Ladepunkten. Natürlich brauchst du 2 Stellplätze, das ist was anderes. Ja. Aber trotzdem, für die Säulen brauchst du viel weniger Platz. Du kannst auf ungefähr bisschen 30-40% größere Fläche, aber doppelt so viele Ladepunkte einrichten. Das ist auch schon mal, es geht um Effizienz.
Und
es geht auch um Nachhaltigkeit im weitesten Sinne irgendwo.
Und natürlich, und, du hast ja auch immer die Leute, die dann vielleicht doch mal länger laden. Ne? Dann hast du halt jemanden, der vielleicht mal nicht nur bis 80% lädt, sondern vielleicht mal bis 95. Und das nicht mit einem ID-Bus, der dann trotzdem nach einer Dreiviertelstunde fertig ist, sondern vielleicht mit einem...
Lass mich das kurz erzählen, bitte, Jonas. Ich bin geschockt über den ID-Bus, wie schnell dieser Scheißkerl bis 100% ladet. Mein Gott, ich habe ihn mit 3% angesteckt und von 3 auf 100, von 3 auf 100, Leute, Achtung, nicht 80%, sondern 100%, war das Ding in 43 Minuten voll. Dafür braucht ein Hyundai Kona allein schon nur von 10 auf 80. Also, oder ein Ford Mustang. Weißt du, was ich meine? Ey, das ist der Wahnsinn. Und der hat 79 Kilowattstunden Akku. Ich liebe das Teil. Ich liebe den, wirklich.
Aber das ist, nur um da nochmal, also ich finde dieses Thema ganz spannend, weil die natürlich mehr Ladepunkte realisieren können. Das heißt, du hast dann vielleicht auf einem Ladepark, wo bisher bei Ionity 6 Ladesäulen gewesen wären, hast du vielleicht 9 oder 12 Säulen, wenn die nur auf 400 Volt, 400 das Säulen gehen. Es nimmt halt so ein bisschen diese Exklusivität weg. Ne, dieses, du weißt, du fährst zu Ionity und du kannst laden, was wir auch ganz oft für Ladetests machen. So, wenn du ein Auto lädst und du weißt, es kann schnell laden, dann suche ich mir eine Ionity, damit ich den Test dort machen kann.
Genau.
Weil ich nehme mir ja nicht raus, bei irgendjemandem dann zu sagen, ah, bitte stecken Sie mal hier nicht an, ich mache gerade einen Test, weil ich bin so cooler YouTuber. Das machst du ja nicht, sondern dann sagst du halt im Video, ja, ärgerlich, hat jetzt einer angesteckt, aber so ist halt das Leben. Ne? Muss man ja immer ganz
klar betonen. Ehrlich sagen, ich habe das 2-mal gemacht, aber weißt du warum? Es waren noch andere Säulen frei.
Dann, ohne Frage.
Dann habe habe ich gesagt, sei mir bitte nicht böse, aber könntest du bitte nebenan anstecken? Ich bin gerade hier einen Test am Drehen. Ne?
Und wenn du ganz nett fragst, da profitieren ja beide davon. Ich meine, der andere hat ja dann auch die volle Ladeleistung, wenn er woanders ansteckt.
Also nee, aber
ja,
das sind meistens Leute, die sich überhaupt nicht auskennen. Ja. Ne? Du hast das ja, ne? Die sich zum ersten Mal ein E-Auto gekauft haben. Und ich denke, diese Aufklärungsarbeit, die muss immer noch weiter geschehen. Auch,
das war ja vor 5 Jahren schon, als wir bei den ersten Tesla-Ladesäulen waren, wo immer 3 zusammen kombiniert waren, wo du auch sagen musstest, du musst zwingend eigentlich 2 Platz lassen, zumindest wenn der Platz da ist, damit du im Idealfall erstmal die volle Ladeleistung hast. Und dann ist immer dieses Bippern, wenn alle voll sind und dann kommt ein Neuer und dann sitzen alle in ihren Autos und denken, hoffentlich fährt er nicht zu mir. Aber hat sich auch über die Zeit geändert. Aber das ist tatsächlich, also dieses Ladethema ist spannend. Mercedes macht sie so, die nehmen ja auch 400er Säulen an ihren exklusiven Ladeparks, aber machen halt nur einen Stecker ran. Die nehmen auch Alpitronic 400.
Aber Jonas, bitte, ganz wichtig, eins müssen wir beide noch mal klarstellen an alle, die, es gibt ja immer wieder Leute, die hören nicht ganz zu oder verstehen alles von falschem Loch anstatt vom Ohr, von woanders. Aber ist egal. Die Türken sagen das immer. Es gibt ein türkisches Sprichwort, da hat einer mit seinem Arsch zugehört, mit seinem Arschloch und nicht mit seinem Ohrloch.
Ist es das gleiche Stichwort wie das gleiche Sprichwort wie man kann auch im Stehen kacken oder war das eins von Tarik?
Genau, und das dann gut finden. Ist egal. Man kann sich an alles gewöhnen, genau. Nee, aber Statement, ganz wichtig, wenn du eine Renault Zoe fährst, wenn du, keine Ahnung, ein E-Up fährst, dann hast du genauso wie ein Taycan-Fahrer das Recht, dich bei Ionity hinzustellen und zu laden. Diese Zweiklassengesellschaft, diese blöden, bösen Blicke, was macht der denn mit seinem... Die können mich mal kreuzweise, diese Typen, die so denken, ja. Meistens sind das Männer, die so denken, Frauen sind da immer humaner. Leute, jeder, der elektrisch fährt, hat das Recht zu laden. Und wenn er laden muss, dann lädt er eben. Egal, ob mit 15 kW oder mit 130 kW oder mit 330 kW. Das ist bitte außer Thema. Aber wir sollten den Leuten nur beibringen, wenn der Renault Zoe-Fahrer da einen Triple Charger hat, einen freien, oder einen 150 kW Lader, der frei ist, dann wäre es natürlich sinnvoller, auch für die anderen. Das ist ja ein Mitdenken, das ist ja ein Miteinander. Es geht nicht um ein Gegeneinander. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass das eine Zweiklassengesellschaft ist. Aber man muss sein Auto kennen, man muss die technischen Grenzen seines Fahrzeuges kennen. Und wenn du an einen Ladepark anfährst und da stehen aber die Kleinen frei, dann wäre es besser, wenn du dich da ansteckst. Aber wenn die nicht frei sind, dann kann dir keiner was sagen, weil du an einem 300 kW Charger fährst. Keiner.
Und man weiß ja auch nie, wie die Leute in was für eine Situation die sind. Ganz oft ist es ja so, dass ein alter Triple Charger neben einer Ionity steht. So, warum soll derjenige dann bei E.ON horrende Preise zahlen, wenn er vielleicht bei Ionity ein Abo hat?
Das
weil
auch.
Er halt auch oft
das
fährt.
Auch. Das
so,
auch.
Das kann er mehr, das weiß ja niemals einer. Oder es ist doch ein Firmenauto, was nur bei Firma XY laden darf. Also es gibt so viele Szenarien, wo man sich gar nicht reinversetzen kann, aber wo man so typisch deutsch erstmal über die anderen urteilt, bevor man dann drüber nachdenkt, was da ist. Und genau das Thema auch von letzter Woche nochmal aufzugreifen, zum Thema Plug-in-Hybride. Auch ein Plug-in-Hybrid mit DC-Anschluss hat das Recht, an der Ladesäule zu laden.
Absolut.
Vorausgesetzt,
danke.
Er macht es wie ein Elektroauto und lädt halt nur die Zeit, die er braucht und lässt das Ding nicht dann eine Stunde stehen, einfach sinnlos, ohne dass er wirklich lädt, nur um zu blockieren. Weil, und das denke ich mir immer, ganz ehrlich, der hätte ja auch ein E-Auto fahren können. Das heißt, das ist ja genau die gleiche Person. Warum sagt man, da waren ja Kommentare unter dem Podcast auch oder auch unter unseren Videos, so nach dem Motto, in der Ferienzeit, dann muss ich schon warten, weil so viele E-Autos laden und dann wollen jetzt noch die Plug-in-Hybride laden. Ja, und derjenige hätte ja auch ein E-Auto kaufen können, dann wäre die gleiche Person, die auch laden müsste, hätte vielleicht ein schlechtes E-Auto und müsste 45 Minuten laden, statt 20 Minuten mit einem Plug-in-Hybrid. Sei doch froh. Also das sind so Argumente, wo ich mir denke, so, denk doch mal 2 Sekunden länger nach. Natürlich, ich habe es ja letztes Mal im Podcast gesagt, ich habe mich auch lange Zeit geärgert, wenn da so ein Range Rover an der Ladesäule stand. Aber wenn man das zweite Mal drüber nachdenkt, kommt man auf die Idee, nee, warte mal, zum einen, der tut der Umwelt was Gutes, weil er das Auto mit Elektro fährt. Das heißt, er wird deutlich weniger CO2 ausstoßen. Und selbst wenn er das nur nutzt, um dann in der Stadt wieder elektrisch zu fahren, bin ich doch happy, wenn in der Stadt nicht noch ein Stinkediesel neben mir steht.
Und ganz ehrlich, Jonas, wenn du mit diesem Range Rover einen Roadtrip machen würdest, und du musst dringend pinkeln und hältst an der Raststätte, ich würde ihn anschließen. Voll. Ich würde
ich bin auch froh über jeden Plug-in, der lädt. Also das ist doch wirklich das Thema. Wenn man schon Plug-in fährt, dann ist es doch super zu laden. Dann bin ich doch froh über jeden, der irgendwo das Ding lädt. Natürlich immer in dem Rahmen. Nur bis das Auto voll ist. Nicht um einfach nur einen Parkplatz zu bekommen. All diese Themen. Genau. Aber wenn du das wirklich nutzt, um elektrisch zu fahren, dann mach's doch. Also ich verstehe diese Diskussion wirklich nicht. Und wie gesagt, es könnte am Ladepark auch...
Es kommt immer wieder dieses Argument, er muss ja nicht. Er hat ja einen Verbrennungsmotor unter der Haube. Aber lass ihn doch elektrisch fahren. Ich persönlich als Befürworter der E-Mobilität bin froh, wenn jeder freiwillig elektrisch fahren will, so viel er kann, dann lass ihn doch laden.
Und selbst, Und selbst wenn er es nicht freiwillig macht, weil er es als Geschäftswagen kriegt und er dann aber für sich erkannt hat, ach, ich lade das Ding, selbst dann lasst ihn das machen, weil dann wird er checken über die Zeit, wo er das Auto vielleicht als Firmenwagen hat, wird er nach 2-3 Jahren, wo er den wieder abgeben muss, merken, ach, warte mal, ich habe erstens auf Langstrecken doch geladen, es war gar nicht so schlimm, es waren überall Ladesäulen, es war nach 20 Minuten konnte ich weiterfahren. All diese Punkte, die ja, wo wir schon auch gesagt haben, es ist ja der Übergang zur E-Mobilität. Und all das kommt ja nur, wenn du die Leute auch laden lässt. Und dann, also dieses, wie du sagst, Zweiklassengesellschaft innerhalb der E-Mobilität und dann kommt noch eine Klasse drunter, dann die Plug-in-Hybride.
Sorry. Ich finde das so typisch deutsch. Ich hasse das, Jonas. Ja. Also, mein Gott, Leute, kommt mal alle ein bisschen runter. Ja, kommt mal alle ein bisschen runter. Wir ziehen alle am selben Strang. Und deswegen einfach mal ein bisschen Empathie und bevor man rastet, einfach mal cool down, Leute. Ja, das ist diese gleiche Mentalität wie Drängeln an der Kasse, Drängeln an Autobahn. Ja, oder wehe, du bist an der Autobahn und auf einmal kommt ein Reißverschlussverfahren. Dann siehst du mal wieder diese ganzen Idioten, ja, die sich so aufregen, nur weil du dich ganz normal einfädeln willst, ja, und einfach nur mal den Blinker setzt. Nein, bloß nicht. Oh Gott. Alter, naja, komm, wir sind bei Minute 33.
Lass uns zum nächsten Thema kommen. Willst du BYD oder willst du CLA? Was willst du zuerst machen?
Ich mach BYD, mach du CLA.
Nein, also wir quatschen doch zusammen, Mensch. Aber erzähl.
Ja, aber es geht um den Anfang.
Okay, das ist perfekt, dann gehen wir auf BYD, weil da geht es ja auch ums Thema Laden. Also da greife ich mir auch an den Kopf.
Also da habe ich gestern Abend überhaupt die Nachricht gelesen. Hallo? Eine 1000 Volt Schnellladeplattform, die Elektroautos in nur 5 Minuten auf fast 480 Kilometer Reichweite bringen soll. Also Ladezeit gleich Tankzeit, so kurz will BYD das machen und die haben das gestern in China, glaube ich, ganz groß angekündigt. Und 1000 Volt Architektur, längere Akkulebensdauer, fortschrittliche Zelltechnologie, was die Batterie schont und neue Schutzmechanismen verhindern die Überhitzung angeblich und Ladeinfrastruktur im Fokus. BYD plant über 4000 ultraschnelle Ladestationen in China.
Aber hast du gelesen, wie das funktioniert mit 1000 Volt?
Nein.
Weil das ist das Verrückte. Und jetzt will ich gleich dein Gesicht sehen, weil das Spannende ist, das ist nicht so, dass du dann eine 1000 Volt Ladesäule hast, sondern das ist das Dual-Gun-Laden. Das heißt, du musst zwei Stecker reinstecken. Und dann sind wir wieder bei den Alpitronic-Säulen. Und dann wirst du in 5 Jahren einen Alpitronic-Ladepark von Ionity haben mit 1000 kW-Säulen. Und du brauchst beide Stecker, weil du rechts und links einsteckst.
Und es gibt diese Autos. Du warst ja bei Denza dabei.
Ja, genau.
Weißt du noch? Und Denza hat zwei Ladepunkte, einmal links und einmal rechts. Das heißt, Denza ist übrigens die Luxusmarke von BYD, so wie Toyota und Lexus, für alle, die das nicht wissen. Und Denza hat ja, wir waren ja letztes Jahr hier an einer Teststrecke. Genau,
in Baden war das, glaube ich.
Ja. Genau. Und die Autos haben links und rechts einen CCS-Anschluss gehabt und der kann an einem Ladepunkt 160 kW und an beiden kannst du dann mit bis zu 320 kW, zumindest damals bei den Fahrzeugen, also haben die das damals schon geplant.
Aber wie technisch, also jetzt ganz ehrlich, witzig ist es ja schon. Vor allem, überleg dir mal, du freust dich jetzt, wenn irgendwie so ein Auto mit 300 kW kommt, ne? Und dann hast du da einfach einer, der lädt an zwei Ladepunkten 500 kW. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Selbst zwei Ionity-Säulen wären zu wenig. Du müsstest Alter. Einfach 500 kW-Säulen haben und dann blockierst du trotzdem noch zwei. Weißt du, was da an Spitze im Netz passiert, also im Stromnetz, wenn du da kurzzeitig mal schnell 1000 kW ziehst?
Jonas, die Spitze im Netz ist mir sowas von scheißegal, die fressen von den anderen. Das ist doch das Beste. Hör mal, wenn eines Tages, Jonas, schnappen wir uns so ein Auto, BYD oder Denza, und fahren zu so einer Ionity-Ladepark, wie wir es eben besprochen haben, ne? Und mit zwei Autos, du eine, ich eine, aber wir blockieren vier Stecker. und nehmen dann heimlich die Fressen von den anderen Autofahrern auf, dann, die dann laden dann wollen.
Und dann reden wir mal über das Thema Zweiklassengesellschaft beim Laden von gerade.
Genau. Oh Gott, Alter, ich sehe schon die ganzen Diskussionen kommen, ey.
Wahnsinn.
Naja, aber, ich weiß nicht. Also ich persönlich ehrlich, würde mich nicht trauen. Ich persönlich würde mich nicht trauen, beide Stecker zu nutzen. Es sei denn, ich bin wirklich alleine im ganzen Ladepark und dann würde ich das mal vielleicht machen. Ich weiß es nicht. Was soll ich davon halten? Ich persönlich, du ja auch, wir fahren seit über 4 Jahren elektrisch und wir haben hunderte, tausende elektrische Kilometer gemacht und wir wissen ja, wie das mittlerweile ist. Ich muss nicht in 5 Minuten vollladen. Ich muss nicht. Vor allen Dingen, eine Ladezeit von, nehmen wir mal an, dein Auto ist wirklich in 8 oder 9 Minuten bei 80%. Das würde mich persönlich davon abhalten, das Auto zu verlassen, sondern mich erstmal zwingen, 10 Minuten am Auto stehen zu bleiben, bis er voll ist und dann ihn umparken, weil ich dann nochmal pinkeln möchte. Verstehst du? Und mir noch einen Kaffee holen will. Aber wenn mein Auto, so wie der ID.Buzz GTX, in 25 Minuten auf 80% ist, dann reicht mir das komplett. Ich stecke ihn an, gehe pinkeln, hol mir einen Kaffee und ich schlendere langsam zurück zum Auto. Da sind die 20 Minuten schon um. Ne,
spannend ist halt das Thema, kommen wir dann an den Punkt, wo man es einstellen kann? Also wirst du irgendwann die Möglichkeit haben, im Auto zu sagen, du gibst jetzt nicht die Ladeleistung an, sondern du sagst, du willst so und so lang laden. Also du sagst dem Auto so, hey, ich brauche jetzt eine Pause von 30 Minuten und das Auto timet das dann über die Zeit hinweg. Weil, also ich finde das schon reizvoll, ne? Zu sagen, hey, gerade auf Langstrecken, dann fährst du halt doch auch mal sportlicher, gerade in Deutschland, solange das noch geht, fährst weite Strecken mit vielleicht 180, lädst dann kurz 5 Minuten, fährst weiter und machst erst bei jedem zweiten Stop eine Pause. Weil ich bin ja letztens auch von Hamburg nach München gefahren oder von Hamburg nach Augsburg. Und da dachte ich mir auch so bei ein, zwei Stellen so, ach komm, jetzt hätte es eigentlich nicht sein müssen, noch mal eine halbe Stunde zu laden. Dann lade ich nur eine Viertelstunde, lade lieber einmal mehr. Und wenn du da diesen einen Stop, wo du dir gerade denkst, jetzt brauche ich gar keine Pause, wenn du den dann anpasst, das ist ja aber nur bei uns in Deutschland so, wo du halt so schnell fahren kannst. Weil sobald du nur noch 130 km/h fahren kannst, hast du eh immer Etappen von mindestens 300 Kilometern bei aktuellen Elektroautos, die langstreckentauglich sind. Und nach 300 Kilometern brauche ich dann definitiv eine Pause. Wenn ich aber mit dem gleichen Auto halt 200 fahre, komme ich halt nur noch 150 Kilometer und dann bräuchte ich die halt nicht. Und das ist halt genau das Thema. Da könnte ich es mir spannend vorstellen. Das Ironische ist ja, bis du in Deutschland zwei Ladepunkte freigeschalten hast, die Stecker drin hast, das Auto sich verbunden hat, da dauert ja das Anstecken länger als das Laden.
Genau. Oder deine Frau hilft dir dann, ihr macht das beide gleichzeitig.
Wahnsinn, oder? Also das ist ja echt verrückt.
Ich sehe schon. Also ich freue mich echt auf den ersten Test.
Absolut. Also BYD, wenn ihr hier zuhört, wir fliegen auch gerne mal vorbei und schauen uns das an.
Genau.
Weil es ist echt spannend. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel so Seeker oder jetzt auch Smart, die irgendwie in einer Viertelstunde von 10 auf 80 sind, das ist doch eine Range. Also ich finde so eine Viertelstunde, das ist nichts, wo selbst jemand, der Verbrenner fährt, sagen kann, ah, das ist mir zu lang. Weil genau dann kommt das, was du sagst. Dann holst du dir doch einen Kaffee und selbst wenn du sagst, ich kaufe jetzt nicht 5 Kaffee am Tag, dann gehst du halt wenigstens kurz auf Toilette. Und das ist dann auch wieder die Zeit, die du ganz ehrlich mit tanken, an der Kasse anstehen und wieder zum Auto laufen auch hast. Und dann macht es keinen Unterschied. Dann ist nur noch das Argument, okay, du tankst halt nicht alle 300, 400 Kilometer. Aber ansonsten?
Ja, nee, wie gesagt, also die Ladezeiten, das wird zu hoch geschaukelt. Und ich denke, das ist auch wirklich zu viel Detailkrämerei. Mein Gott, ich persönlich habe meine Wohlfühlgrenze gefunden. So bis 30 Minuten fühle ich mich alle 300 Kilometer, habe ich keine Probleme mit dem Laden. Es gibt immer Situationen, genauso wie du gesagt hast, ich will schnell zu Hause sein, ich habe keinen Bock, nachts um 1 Uhr nochmal irgendwo an einer versifften Raststätte nochmal 30 Minuten zu stehen, dann wäre ich lieber schnell bei Kind und Frau zu Hause. Ne? Das sind Situationen, die hast du manchmal, das stimmt. Und aber gut, wie oft kommt sowas vor halt. Ne?
Deswegen aber das ist ja nicht alles, was BYD vorgestellt hat, sondern die haben auch 2 Autos vorgestellt. Zum einen den Han-L und den Tang-L. Der Han-L ist quasi die Han-Variante, die wir auch in Deutschland kennen, nur ein bisschen länger.
Ja.
Der Tang-L sieht aber komplett anders aus. Also zumindest die Front und die Scheinwerferkonstellation hat für mich einen anderen Eindruck gemacht als der Tang, den wir ja auch in Deutschland letztens erst als Facelift letztes Jahr zeigen konnten. Und die beiden Varianten kommen dann quasi auch auf den Markt. Also das ist dann neu. Und die sollen, also der Han-L, der soll auch schon 810 kW haben. Aber das ist die Fahrzeugleistung, aber überleg mal, 810 kW ist auch sportlich.
Also der Tang-L, den ich jetzt hier gerade sehe, der erinnert mich so von der Seitenansicht ein bisschen auch an NIO. Mhm. Bisschen. Ja. Bisschen aggressivere Optik und Front, bisschen runtergeschaltet, aber gefälliges Design, muss ja, man
der,
schon sagen.
Aber der Tank, der Han L, der soll, wie gesagt, 810 kW haben und in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 und Topspeed 305 km/h. Also das wird so ein richtiges, das ist ein richtiges Übersportding anscheinend.
Ja, die sollen den Autos mal aber hinter dem Lenkrad so ein vernünftiges Display mal besorgen, ja, weil die anderen alten Modelle, das war jetzt nicht so, hat nicht so hochwertig gewirkt.
Technisch 101 Kilowattstunden Akku und, ja. Und der Tang L auch mit 810 kW. Vielleicht ist es auch nur L, warum auch immer, steht für sportlich und ist gar nicht eine längere Variante, das weiß ich jetzt nicht, aber also das wäre schon krass.
Boah, Alter. Die sollen mit 1000 kW laden können. Ein Porsche Taycan lädt maximal mit 320 kW momentan.
Das ist brutal, oder?
Also BYD, weißt du, BYD, ich habe mich ja immer schon gefragt, die aktuellen BYD-Autos sind tolle Autos, habe ich in jedem Test gesagt, bis auf diese Ladeleistung. Ja. BYD ist der größte Akkuhersteller und der größte E-Auto-Hersteller weltweit überhaupt. Das ist, die verkaufen ja Maximalzahlen in China und in Rest der Welt, außer in Deutschland jetzt momentan, aber das wird sich bald ändern. Und ich habe mich immer gefragt, mein Gott, Leute, ihr seid Pioniere der Batterieelektronik. Warum? Warum lässt ihr das Spiel euch von Kattel nehmen, von anderen Herstellern und so weiter? Ihr müsst, also haben die doch mit Hochdruck dran gearbeitet und jetzt hauen die langsam die Dinger raus hier.
Aber ist halt das Spannende, ne? Das ist halt am Markt auch so ein bisschen vorbei, weil da zeigen sie jetzt zwar, was geht, aber du kannst es halt nicht nutzen. Und das ist halt das Krasse so. Ich meine selbst, klar, du kannst natürlich sagen, hey, das Ding kann 1000 kW im Peak, wird es nie realisieren, aber du kannst jetzt schon 700 kW im Peak, wenn du halt an zwei Ionities fährst. Vielleicht, ne? Das ist ja auch ein Thema. Wenn das dann funktioniert, crazy, dann wären die wirklich von jetzt auf gleich top of the notch. Die Frage ist halt, was kostet sowas? Also Tang L und Tang L klingt jetzt nicht, als wären es die Einstiegs-Atur 2-Varianten. Aber spannend ist es trotzdem und vor allem weiterhin LFP-Akkus. In der Größe, 101 Kilowattstunden LFP, das, wo sonst ja die ganzen Hersteller nur bei kleineren Akkus draufsetzen, weil sie ja auch und sagen, dass du die Leistung nicht rauskriegst und dann aber 800 kW Leistung da rausziehen, muss ja anscheinend doch funktionieren. Aber Atto 2, wollte ich dich noch fragen, wie fandst du den?
Bevor ich zu Atto 2 komme, ich würde BYD raten, erstmal die ganzen Seal und die ganzen Atto 3 Modelle, also alles aktuelle auf dem Markt, erstmal mit einer vernünftigen Ladezeit so auszustatten. Mhm. Bevor ihr jetzt rumklotzt, solltet ihr erstmal vor der Haustür mal die Krümel wegkehren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ein BYD Seal ist ein tolles Auto mit einem super Fahrwerk, adaptiven Fahrwerk, Preis-Leistung top, ne? Aber 37 bis 38 Minuten Ladezeit und dann Thermalmanagement-Probleme, Überhitzungsprobleme und so weiter und bei Kälte. Das müssen die in den Griff kriegen. Wenn diese ganzen Seal und Seal U Modelle und Atto 3 Modelle und so weiter so bei, ja, ich sag mal, die Ladeleistung eines ID4 GTX bekommen oder eines ID Buzz so bei 25 bis 26 Minuten, damit wäre ich erstmal zufrieden, denn das sind immer noch dann wären diese Autos wirklich fast perfekt, ganz ehrlich, fast. Denn an der Software müssen die auch noch ein bisschen dran arbeiten, an den Assistenzsystemen.
Es muss ja nicht mal perfekt sein, es reicht ja einfach, dass sie mithalten können.
Genau. Atto 2, ich bin begeistert, Jonas, momentan kriegst du den für 29,9, also du hast 2000 Euro Aktionsrabatt, Anfangsrabatt, das soll für die erste Charge gelten, also das wird dann in einigen Monaten dann wegfallen, aber das kann man dann vielleicht beim Händler wieder raushandeln, wer weiß. Ich war sehr begeistert, warum? Du hast Wärmepumpe serienmäßig, Panoramaglasdach serienmäßig, elektrische Sitze, Sitzheizung serienmäßig, Android Auto, Apple CarPlay, kabellos, alle Assistenzpakete serienmäßig. Guck mal, du hast für 29,9 hast du serienmäßig alles drin, was du brauchst. Du hast NFC, du hast Smart Key. Alles, was du beim ID3 für 30 Mille mit Rabatt nicht hast. ID3 für 30 Mille, der ist ja nackt wie, keine Ahnung, wie der Tarek nur mit Unterhose so ungefähr, ne? Und das will keiner haben. Und deswegen.
Dafür, und, du musst halt sagen, eine Sache hat Volkswagen halt, gut, ich glaube, Navigation ist mittlerweile aufpreispflichtig, aber ansonsten, du hast zumindest das große Display drin bei VW, um die vernünftig funktionierende Software. Was
guckst aber du? Navi sogar mit Aufpreis.
Ja, also, ich glaube. Also erzähl du mal weiter mit Atto 3, ich gucke parallel mal. Das interessiert mich jetzt gerade selber.
Ja, Atto 3, wie gesagt, für 29,9 Leute meine absolute Empfehlung. Wirklich absolute Empfehlung. Das Auto fährt sich sehr komfortabel, ist ein bezahlbares E-Auto für die Familie. Und jetzt kommt's mit nur 45 Kilowattstunden. Aber alle Hersteller, die mit solchen Akkugrößen kommen, die argumentieren damit, dass der durchschnittliche Deutsche am Tag maximal 34 Kilometer fährt, Pendelstrecke. Und wenn es mal in Urlaub geht, so ab 500 Kilometer, ein bis zweimal im Jahr, dann lädt das Auto halt in 37 Minuten. Und für all diejenigen, die jetzt meckern und sagen, ne, sowas kommt für mich niemals in die Tüte, da haut BYD in ein paar Monaten das Nachfolgemodell, also ein Modell mit einem größeren Akku von 65 Kilowattstunden, und er wird dann von 10 auf 80 in 25 Minuten laden können. Und das ist doch schon mal ein gutes Versprechen. Und er soll sogar unter, ich glaube so um die 37.000 dann kosten, mit einer mega geilen Ausstattung. Ne? Und wenn du überlegst, dass ein Ford Puma Gen E für 39,9 da steht mit 45 Kilowattstunden und der serienmäßig noch lange nicht so ausgestattet ist, oder ein Opel Frontera für 30.000 Euro, was du selber getestet hast, mit einer, ja, mit einer Ausstattung, die noch nicht mal eine Verbrauchsanzeige hat, ja. Also, da überlegt man sich schon, ne? Einzige Konkurrenzmodell momentan für mich der L-Roc eventuell als Einsteigerversion und der Kia EV3 als Einsteigerversion, aber dann sind die auch ziemlich nackt, mhm, ne?
Also ich habe jetzt gerade geschaut, bei VW kostet das Navi in einem Komfortpaket 1.600 Euro. Da ist dann enthalten der Regensensor, die Sitzheizung vorne, die Lenkradheizung, das induktive Laden, eben das Navigationspaket und die zwei Zonen Klimaanlage. Also das ist aber wahrscheinlich eine Climate Control, also eine normale Klima, jetzt nicht nur eine Lüftung. Aber was hat der in der Basis? Das ist dann einfach eine Lüftung. Oder nur eine Einzone-Klima vielleicht, das kann natürlich sein.
Und noch nicht mal ein Navi. Ja. Also wenn du einen ID3, so wie ein Atto 2, ID3 Pure, ne? Wir reden jetzt von dem Pure, mit der gleichen Akkugröße, wie ein Atto 2 ausstatten willst, da landest du, da bist du am Ende 6.000 Euro teurer.
Gut, der einzige Unterschied ist natürlich, der ID2 hat halt, ID3 hat halt immer schon 52 Kilowattstunden. Das ist der einzige Vorteil, den du hast in der Pure-Variante im Gegensatz zu 45.
Ja, aber gibt es den ID3 nicht mehr mit dieser kleineren Batterie? Nee,
wurde ersetzt. Das ist der Pure, hat jetzt diese 52. Es gibt nichts mehr drunter. Früher gab es, glaube ich, 42 oder sowas. Gab es ganz früher mal diese die ganz kleine Variante.
Irgendwie sowas.
Genau. Ja, und jetzt hast du aber 52 Kilowattstunden.
Ja, finde ich gut.
Das ist auch die Basis, die du auch im L-Roc und überall sonst hast.
Cupra Born auch, genau, Cupra Born Basisversion. Cupra Born 60 nennen die das dann. Ne? Genau.
Ah, das wusste ich gar nicht, dass es den da jetzt auch gibt. Sicher, dass das nicht die 59 Kilowattstunden Variante ist? Wenn der 60 ist? Weil bei Skoda heißt der Skoda L-Roc auch 50 mit 52 Kilowattstunden und 60 mit 59.
Ah, okay, sorry. Dann hat Cupra den 60er, also 59 Kilowattstunden Batterie. Genau. Okay, sorry. Ja, nee, okay, alles gut, ich habe nichts gesagt.
Ja, dann lass uns von BYD zu deutscher Hoffnung kommen, oder?
Das wird heute eine lange Folge. Wir sind schon bei Minute 48 oder so.
Die Leute
so
freuen sich, glaube ich. Nachdem die letzten Wochen immer mal kürzer waren, gibt es heute wirklich was auf die Ohren. Da könnte die ganze nächste Mercedes Woche verzehren.
Hau du raus, Bruder. Mercedes, 800 Volt Technik.
800 Volt Technik bei Mercedes im CLA. Und das Spannende ist, der war ja ursprünglich mal angekündigt als das neue nur E-Auto von Mercedes, ein Hoffnungsträger und so. Und jetzt gibt es den auch als Verbrenner. Das fand ich ganz witzig. Also, dass man jetzt wirklich wieder auch eine Plattform geht und auf der Elektro-Plattform, blöd gesagt, auch den Verbrenner konstruiert. Also so ist es ja im Endeffekt. Es ist nicht wie früher, dass man auf irgendeine Verbrenner-Plattform versucht, einen E-Antrieb reinzupacken. Technische Daten sind echt überraschend gut. Also du hast zum einen 800 Volt. Ne, du hast im Maximum 85 Kilowattstunden und in der höchsten Ausbaustufe hast du so knapp 800 Kilometer Reichweite. Sie haben es nicht ganz geschafft.
Und? Ja. Genau. Und zwei Varianten soll es geben. Genau. Einmal als Heckantrieb, einmal als Allradantrieb.
Und es folgt, es gibt auch noch eine Einstiegsversion mit 58 Kilowattstunden LFP-Akku.
Genau, oder 85 Kilowattstunden, genau. Und maximale Ladeleistung, AC11 und DC bis zu 320 kW. Mhm. Jetzt sind die Preise natürlich offen. Was meinst du, wo der Standard beginnen wird? Ich schätze mal so 59 ganz nackt für den kleinen Akku.
Ich wollte gerade sagen, da geht's los. Ich denke mal, dass wir so in dem Bereich ungefähr starten. Also ich denke so knapp unter 60, Kann sogar sein, dass der Elektro bei knapp über 60 startet, weil Mercedes ja immer so ein bisschen Premium und weiß ich nicht. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man da, weil ganz ehrlich, klar, ID.7 ist deutlich größer, aber der startet ja auch schon bei 56. Hat dann zwar einen größeren Akku in der Basis, ne, all solche Themen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich der Mercedes sagt, ah ja, nee, wir sind Mercedes, wir machen da ein bisschen mehr. Aber 800 Volt ist krass und der hat ein Zweiganggetriebe.
Ja, muss ich nicht haben, ehrlich gesagt, beim E-Auto. Ich habe ja schon ein paar Autos also gefahren.
Wenn er wirklich effizienter ist und wenn die damit diese, die haben ja Normverbrauch von irgendwie 12 Kilowattstunden nach WLTP-Zyklus oder so, das ist ja wirklich absurd gering. Das wird halt spannend. Und die Diskrepanz zwischen, wie weit ist die Reichweite dann im Alltag und was geben sie jetzt an, das wird halt interessant.
Du kannst vom WLTP-Wert immer so mindestens 20% erstmal abziehen.
Ja, aber der EQS zum Beispiel damals, der hat ja auch einen riesen WLTP-Wert und der ist deutlich geringer, also deutlich weniger weit gekommen als diese 20%. Und das wird halt jetzt spannend, ob sie jetzt hier wieder das Problem haben.
Du siehst ja, der hat auch diese runde Optik, also keine Ecken und keine Kanten, sondern alles wurde auf Effizienz und Aerodynamik getrimmt. Und lass uns mal zum Thema Optik kommen ein bisschen. Ist nicht so unbedingt mein Fall, ganz ehrlich. Das sogar, jetzt werden einige lachen, aber die Front unter der Haube, diese Fläche, die so eingedrückt sieht, das erinnert mich an den alten Model 3, an das alte Model 3. Und das habe ich nie gemocht, diese Optik. Und also er weckt in mir keine Emotionen, sagen wir mal so. Hässlich würde ich nicht sagen. Und innen halt, zumindest die Autos, die präsentiert wurden in den Medien, das sind ja die vollgepackt sind mit allem, was die jetzt können. Und diese riesigen Displays von links bis nach rechts, ich weiß nicht, also I don't know, was sagst du zu der Optik?
Also ich fand, also außen, ich fand die Studie hat irgendwie ein cooleres Konzept gehabt, weil dieser Leuchtstreifen oben nur so ganz, ganz gering war. Und jetzt haben sie ja gefühlt das Leuchtenband reingepackt, was sie ja bei allen EQ-Modellen haben, und außer der EQE, der hat ja, glaube ich, kein durchgezogenes Leuchtenband. Aber die anderen, die haben das ja, also EQA und EQB und EQS. Und ich finde, das in Kombination mit diesem unglaublich überladenen Grill ist halt sehr, sehr viel. Also du siehst, auf welchen Markt das schießen soll. Mich wundert es, dass sie die Vorstellung nicht gleich in China gemacht haben, sondern in Rom. Du hast da 3 Millionen Mercedes-Sterne beleuchtet, dann noch das große Mercedes-Logo, dann noch so angedeutete Mercedes-Logos in den Lampen. Da passiert so viel. Und da frage ich mich, ob man nicht hätte diesen eleganteren Style von Mercedes irgendwo noch integrieren können. Weil jetzt ist es nur noch Bling-Bling. Jetzt ist es, wir haben da noch einen Stern und hier noch. Und ich finde es drüber. Ich bin aber gespannt, wie es im Alltag aussieht. Ich finde, man hätte diesen Leuchtstreifen sich sparen können. Hättest du die Front mit den beleuchteten Mercedes-Logos genommen und dann in der Lampe nochmal diesen kleinen Stern nur drin als Tagfahrlicht. Ich glaube, das hätte ganz cool aussehen können, weil dann wären es wirklich nur Sterne. Aber jetzt hast du halt noch diesen Leuchtstreifen drin.
Und dann, also was mir sehr gefällt an dem Auto, ja sorry, Entschuldigung.
Und dann noch am Heck auf einmal noch so wie eine Art rundes Element in der Lampe.
Ja.
Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde optisch
nicht
schlecht,
aber es ist viel. Die haben diese Designphilosophie von den bisherigen EQE-Modellen beibehalten.
Ja, genau. Ne?
Also so alles so rundgelutscht, Windkanaloptik und dann die Scheinwerfer vorne sowie hinten. Was mir sehr gefällt, war früher auch bei den ganzen AMG-Modellen so, das Lenkrad finde ich super sexy. Mhm. Unten abgeflacht mit diesen Aluminium-Blenden.
Obwohl die Touch-Elemente
drauf sind. Ja, stimmt. Genau. Und Klavierlack sehe ich jetzt auch gerade. Aber jetzt allgemein das Design vom Lenkrad finde ich super sexy. Sehr schön. Beim EQE fand ich zum Beispiel das Lenkrad immer zu groß, wenn er ganz rund war. Ich fand das so ziemlich groß. Ansonsten, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Sitze erinnern mich an die alten EQAs irgendwie oder sogar die ganzen A-Klasse-Sitze mit diesen integrierten Kopfstützen.
Ja, gut, das ist ja schlussendlich eine A-Klasse, ne? Also muss man ja
genau. Ist ja genau, es ist ja genau. Aber wie gesagt, er ist technisch fortschrittlich, ja, aber jetzt kein. Die werden damit jetzt kein Dings machen. Die haben nichts Neues erfunden. Ja, die kochen auch nur mit heißem Wasser und die haben sich jetzt angepasst. Die haben sich jetzt den Chinesen angepasst mit 800 Volt System und die wissen ja intern ganz genau, dass BMW dieses Jahr jetzt die ganze Dreierreihe raushaut, die neue 800 Volt Technik und so weiter, weil BMW schläft nicht. Und Audi auch nicht hoffentlich, weil wir warten immer noch von Audi auf einen A3-Nachfolger, auf einen A7-Nachfolger, also A8-Nachfolger besser gesagt, so eine schicke Limousine. Ja. Also ja, CLA, Mercedes CLA, ich würde mir den nicht kaufen. Das ist bestimmt ein gutes Auto, das ist ein Mercedes, der wird bestimmt gut laden und effizient sein. Aber mich haut er jetzt nicht vom Hocker.
Ich hätte mir innen noch ein bisschen mehr gewünscht, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte mir innen gewünscht, dass vielleicht nicht nur dieses riesen Display-Panel ist, weil ganz ehrlich, das sieht halt innen jetzt aus wie ein Smart. Also das klingt so dumm, aber der Smart Hashtag 5 hat auch zwei riesen Displays und ein Fahrerinfoscreen und das war's. Und das, was Mercedes ja oft ausgezeichnet hat, da nochmal ein Holzeinleger, da nochmal eine Dekorleiste, das verschwindet halt, wenn du nur Display hast und darunter ein Handschuhfach. Also da, das ist schon spannend, wie das dann auch bei den Leuten ankommt. Und vor allem, wie sieht die Basis aus? Weil ein CLA ist ja jetzt auch kein Auto, was sich jeder für 80.000, 85.000 Euro ausstattet, sondern da wird es auch welche geben, die kein Beifahrerdisplay haben. Ist es dann wie bei den aktuellen EQ-Modellen, dass du dann vielleicht nur in der Mitte ein hochkant stehendes Panel hast und daneben eine Holzapplikation? Dann hättest du aber eine wahrscheinlich 20 cm hohe Holzleiste rechts, was ja auch riesig ist. Das sind alles spannende Themen, wie das dann umgesetzt wird.
Und im Innenraum gucke ich mir gerade die Mittelkonsole an. Das sieht nach Aluminium aus, aber das, denke ich, wird Kunststoff sein. Es sei denn, du bestellst das in Carbon-Optik oder so. Und
aber gerade Mittelkonsole,
und die Lüftungsdüsen sind auch nicht so.
Gerade Mittelkonsole, die sehen ja alle gleich aus mittlerweile.
Ja, und mir gefällt auch das mit dem Becherhalter nicht. Also es ist nicht so mein Fall, ja. Mhm. Wie gesagt, Lenkrad ist sexy. Die Animation hinter dem Lenkrad mit diesen zwei Rundinstrumenten, das konnte BMW, Mercedes schon immer gut. Aber wie gesagt, ich war noch nie Mercedes-Mensch. Also mich hat das Design nie so... Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ein EQE AMG... EQE AMG finde ich sehr sexy und jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu sehr attraktiven Preisen zu bekommen, da könnte ich sogar schwach werden, weil das ist echt eine brutale Maschine und der sieht auch richtig sexy aus in diesem Matt.
Und der ist auch nicht ganz so rund, der hat irgendwie einen, da hört das Heck schneller auf, also da ist an einigen Punkten nochmal angesetzt worden, dass der quasi in sich ein bisschen sportlicher, dynamischer wirkt. Wird auch spannend, wie es jetzt hier beim CLA ist, in der AMG-Variante oder in unserer Plus-Variante gab es auch schon einen kleinen Carbon-Spoiler hinten. Also vielleicht tut sich da auch nochmal was.
Und die haben jetzt einen Frunk, immerhin. Es gibt einen und, Frunk, einen
über
großen.
Über 100 Liter, das ist ja riesig.
Also ja, Wahnsinn.
Dafür, dass du bisher die Haube nicht öffnen konntest.
Geil, du kannst echt alles reinpacken, ey.
Ja,
geil.
Das ist echt cool. Aber Kofferraumdeckel öffnet wie beim Model 3 und das finde ich wieder schade.
Ja, das ist wieder, da kommen die ganzen Kommentare. Aber jetzt kommt CLA Shooting Brake eventuell als nächstes, ne, als Kombi-Version, so ähnlich wie der Nio ET5 Kombi, ne, so ähnlich und aber da sind wir jetzt bei Nio, wenn wir bei Nio sind, sorry, Entschuldigung, Jonas, das sind diese schnellen Gedankengänge, Nio ist sehr spartanisch gemacht, ne, aber trotzdem... wenn ich mich da reinsetze, fühle ich mich nicht, als ob ich in so wie in einem Auto sitze, was nur ein Display drauf geklatscht hat, sondern Nio, finde ich, hat dieses Designsprache gut gemacht, also nicht zu viel, nicht zu wenig und du fühlst dich trotzdem eine Wohlfühlambiente mit Wertigkeit. Mhm. Im Vergleich zu Mercedes ist der Nio jetzt extrem nackt, ja, also jetzt wenn du jetzt beide haben irgendwie eine ganz extreme, ne? Der Mercedes ist vollgepackt, bling bling und bla bla bla. Aber bei Nio zum Beispiel, das Ambient Light, du hast den ja auch lange gehabt, den ET5.
Richtig schön.
Richtig schön, wirklich, richtig schön, Mann. Also da kann man nochmal als anderes Beispiel sich den Nio mal angucken, wie das auch anders geht.
Genau. Eine Sache vielleicht noch und dann, glaube ich, reicht's für heute mit Podcast. Hast du Toyota mitbekommen?
Meinst du CHR oder was meinst
CHR
du genau?
Plus Toyota hat ja einiges. Und den BZ4X haben sie anscheinend überarbeitet. Also da tut sich auch einiges jetzt elektrisch auf einmal. CHR
ich bin
Plus
gespannt,
ist so ein bisschen so ID5 Größe, Volvo C40, sowas von der Art, mit über 600 Kilometer Reichweite, 77 Kilowattstunden Akku. Und das Interieur wurde angepasst und anscheinend gehen sie wirklich ganz gute Wege in der E-Mobilität. Also versuchen da jetzt mitzuhalten.
Ich hoffe, weil Toyota hat lange genug geschlafen. Toyota war einer der überhaupt zuverlässigsten Autobauer weltweit. Mhm. Und das kann nicht sein, dass sie jetzt den Spielplatz den anderen überlassen hatten. Voll. Ich bin froh, dass Toyota diesen Schritt geht. Ich bin nur gespannt, was die jetzt zum Beispiel mit dem BZ4X gemacht haben. Wie sieht's aus mit Ladesäulen, Filtermöglichkeiten, Ladeplanung? Weil der Ur-BZ4X, das war nix. Das war ein Verbrenner-Navi.
Das war einfach ein Verbrenner-Navi. Ja, und das war einfach ein Offroad-Auto, was elektrisch war, blöd gesagt. Du hattest ja mehr, genau. Offroad-Einstellungen als Elektroauto-Einstellungen.
Genau. Oder Tankstellen. Du hast im Navi nur Tankstellen gehabt oder Ladesäulen irgendwie. Oh, furchtbar. Ich hoffe, die haben da auch Hand angelegt.
Das ist echt. Also, wenn die jetzt so kommen, bin ich gespannt, auch wann da was passiert. Also, wird ganz interessant.
Ja. Okay, Bruder. Ich glaube, wir sind jetzt bei eine Stunde. Oh Gott, Leute. Also alle, die bis jetzt dran geblieben sind, ihr geht jetzt bitte auf YouTube als Zeichen eurer Treue und abonniert unser YouTube-Kanal, damit wir endlich mal diese 1000 Abonnenten haben auf YouTube.
Da haben manche kommentiert, dass sie den Podcast nicht auf YouTube hören, weil sie nur mit Premium YouTube zumachen können und dann weiterhören. Aber, kleiner Insider-Tipp, ladet euch einfach die YouTube Music App runter. Das ist dann quasi wie Spotify und da könnt ihr es auch hören, wenn ihr jetzt nicht einen der anderen Podcast-Hosts nehmen wollt.
Genau, verstehe. Okay. Nee, die können uns ja weiterhin auch über Spotify hören und so weiter.
Aber die sollen einfach nur kurz rübergehen und
abonnieren. Genau, einfach rübergehen und unser Podcast-Kanal abonnieren. Einfach nur als Unterstützung, Leute. Aber hört gerne hin weiter über Apple oder Spotify oder sonst was. Amazon oder so.
Kann man ja auch sagen, YouTube wird am meisten gehört, danach ist Apple Podcast und dann erst kommt Spotify und dann irgendwann so Amazon und solche Sachen.
YouTube Music am meisten, danach
YouTube selber, dann Spotify, dann Apple Podcast und dann Spotify.
Oh, okay. Ich war lange nicht mehr bei Podigy drin, muss ich mal
aber
gucken.
Aber bei Spotify haben wir über 1000 Abonnenten.
Bei Spotify?
Ja.
Ey, cool.
Wir haben 1600 Follower auf Spotify.
Geil. Erzähl mal was über die Klickzahlen. Wo liegen wir zuhörermäßig
im Schnitt? Also wir sind aktuell im Schnitt bei 4.500 sowas. 4.000, 4.500, wenn du jetzt über die letzten Folgen hinweg gehst. Finde ich eigentlich ganz cool. Also dafür, dass wir jetzt, was ist heute, 32. Folge oder so? Ich bin mir gar nicht sicher. Da ist es ja wirklich, Wahnsinn. Wirklich gut, würde ich sagen.
Wahnsinn. Ich freue mich. Ja, überleg Folge mal. Da quatschen zwei Freunde und 4000 Leute hören zu und sind daran interessiert, was wir erzählen. Und das ist doch echt.
Manchmal muss man sich dessen auch mal wieder bewusst sein, ne? Es ist einfach, als würden wir hier so quatschen und dann hören aber 4000 Leute zu.
Aber mir kommt das echt so vor, als ob ich jetzt mit dir einfach telefoniere. Ja, nur, dass ich halt so ein Mikro in der Hand halte, was ungefähr 3 Kilo wiegt und ich einen Krampf im Arm habe. Ich habe ja kein Studio. Übrigens, Leute, an alle, hier nochmal Kopfkino. Ich sitze in meinem EV6. Mein Laptop ist hier in der Mittelkonsole. Ich werde jetzt gleich ein Foto machen und auf Instagram hochladen. Und ich blicke auf ein Feld. Ich bin hier auf einem Feldparkplatz. Hinter mir ganz viele Jogger und Hundespazieren, Fahrer und Geher und Bringer und bla bla bla. Und das Wetter ist cool zumindest. Es ist sonnig. Wie ist es bei dir in Augsburg momentan?
Bei uns ist auch sehr schön sonnig. Es war kalt heute früh, ich glaube irgendwie so -4 Grad, aber der Rest der Woche soll schön werden. Also ich freue mich schon, Wetter nutzen zu können.
Ich auch. Ich werde mit dem ID Buzz GTX einen City-Test machen.
Oh, das wird spannend.
In die Tiefgarage damit fahren. In die Tiefgarage, genau. Das wird super spannend. Okay, mein Lieber.
Schön war's.
Ja, auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Danke euch fürs Zuhören.
Jo, bis dann. Ciao.
Und ich schuftete Tage und Nächte, vor meinen Augen nur ein Ziel. Den Führerschein möchte ich haben, und dafür war mir nicht zu viel. Und nun bin ich einer dieser Kerle, die ihr Leben leben auf nem Drück. Etwas Schönes kam es nicht geben, auf der Autobahn fand ich mein Glück. Schule ist nicht schön, dachte ich mir dabei, Autofahren ist viel besser. Ein Fahrer ist so frei wie ein Vogel so frei und sie nennen mich Kilometerfresser, 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 Kilometerfresser.